Deutschlandfunk. Der Tag.
Vorrückende Panzer und Raketeneinschläge, die angespannte Lage in Israel, im Gazastreifen und eigentlich im gesamten Nahen Osten, die macht sich auch in Europa bemerkbar. Bei uns in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern zeigen sich Unterstützer der Hamas auf offener Straße. Und in Frankreich hat es am Freitag eine tödliche Messerattacke auf einen Lehrer gegeben in einer Schule in der Stadt Arras. Ein Schüler hat das so erlebt.
Die Pausenaufsicht hat durch den ganzen Pausenhof geschrien, flieht ins Schulgebäude. Ich habe zuerst gedacht, das sei eine Übung. Dann habe ich den Mann mit dem Messer gesehen, der den Lehrer bedroht hat. Wir sind in den 5. Stock gelaufen, in ein kleines Zimmer. Wir waren viele und bekamen kaum Luft. Wir durften die Fenster nicht öffnen. Es war schwierig.
Der Attentäter von Arras im Norden von Frankreich, der war ganz offensichtlich mit islamistischem Hintergrund unterwegs. Was passiert da gerade in unserem Nachbarland und welche Verbindungen gibt es zu den Ereignissen in Israel? Wir hören dazu gleich meine Kollegin Caroline Diller in Paris. Außerdem, nach den Wahlen in Polen steht dort jetzt ein Regierungswechsel bevor. Wie genau könnte das ablaufen und was bedeutet diese Entwicklung für uns in Deutschland? Einschätzung dazu von Peter Sawicki. Alles an diesem Montag, dem 16. Oktober 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Unsere klare Linie ist, alle auf dem Staatsgebiet zu identifizieren, die gefährlich sind, denen, die aus dem Ausland kommen, systematisch die Aufenthaltstitel zu entziehen und diejenigen systematisch auszuweisen, die als Gefährder gelten.
Das war Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Wochenende. Kein Platz für Gefährder, also in Frankreich. Es war ein Statement, das vor allem Stärke beweisen sollte in schwieriger Lage. Frankreich hat in den vergangenen Tagen einige bedrohliche Situationen erlebt. Die Regierung hat deshalb die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Caroline Diller beobachtet das für uns in Paris. Hallo Caroline.
Hallo.
Caroline, erklär uns das kurz. Was genau ist da passiert in den vergangenen Tagen in Frankreich?
Also mehrere Dinge. Am Freitag gab es eine Messerattacke an einem Gymnasium in Arras. Das liegt im Norden von Frankreich. Und da wurde eben ein Lehrer getötet dabei und drei weitere Personen zum Teil schwer verletzt, die aber alle nicht lebensgefährlich verletzt wurden. Das heißt, wir haben eben ein Todesopfer, diesen Lehrer. Und das Ganze hat natürlich starke Erinnerungen wachgerufen an eine Tat, die hier vor heute auf den Tag genau 3 Jahren passiert ist, nämlich die Ermordung von Samuel Paty. Und auch in Arras haben die Ermittlungen bisher wohl gezeigt, dass es sich um einen islamistisch radikalisierten jungen Mann gehandelt hat. Und seitdem scheint es eben so, dass man in Frankreich nicht zur Ruhe kommt. Jetzt am Wochenende hatten wir 2 Bombendrohungen im Louvre-Museum und im Schloss von Versailles in Paris. Die haben sich beide als falsch rausgewiesen. Und eben auch die Bombendrohungen, die es heute an dieser Schule, an der der Lehrer getötet wurde, am Freitag gab. Auch die waren Fehlalarm. Aber es zeigt eben, wie nervös, wie angespannt die Lage im Moment hier ist.
Was ist denn genau bekannt über den Täter von Arras?
Das ist ein junger Mann, 20 Jahre alt, geboren in Inguschetien, also eine autonome Teilrepublik von Russland, in der die Bevölkerung überwiegend muslimisch ist. Die französischen Sicherheitsbehörden hatten ihn sogar auch auf dem Schirm, denn der galt seit kurzer Zeit als sogenannter Fiché S, also als Gefährder, und wurde offenbar auch recht intensiv von den Sicherheitsbehörden überwacht, erst am Donnerstag sogar nochmal kontrolliert. Aber die Behörden hatten eben keine konkreten Anhaltspunkte gefunden, dass der junge Mann irgendeinen Anschlag plant. Das heißt, man wusste, dass er islamistisch radikalisiert ist, hatte aber nichts Konkretes in der Hand, um gegen ihn vorzugehen. Und auch der Vater dieses mutmaßlichen Täters war Fiché S und 2018 aus Frankreich abgeschoben worden. Die Sicherheitsbehörden wussten eben, dass auch dieser Vater ein Verfechter des radikalen Islam war und noch dazu einer der Brüder mehrfach verurteilt, unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, sitzt momentan im Gefängnis, also auch eine sehr schwere Familiengeschichte, die dahinter steht. Und die Ermittler gehen jetzt eben davon aus, dass der Vater und der Bruder einen entscheidenden Einfluss auf den jungen Mann und seine Tat hatten. Aber welchen und wie genau sich das dann in dieser Tat sozusagen niedergeschlagen hat, das weiß man nicht, denn auch der mutmaßliche Täter, der schweigt bisher.
So eine Tat an einer Schule, die wirft natürlich direkt auch immer ein richtiges Schlaglicht auf die Sicherheitslage generell an solchen Einrichtungen, an Schulen. Was ist denn heute an diesem Montag nun los in den Schulen, in den Klassenzimmern und in den Lehrerzimmern in Frankreich?
Also natürlich steht das Schulleben heute ganz im Zeichen dieses Schocks, den eben diese Attacke von Freitag nochmal hervorgerufen hat. In der Schule in Arras findet heute kein Unterricht statt. Das war von vornherein nicht geplant. Aber es soll eben die Möglichkeit für Schülerinnen, für Lehrerinnen und Lehrer und eben auch für die Eltern geben, dorthin zu kommen und psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, wenn sie das möchten. Da wurde so eine Art psychologischer Krisenstab eingerichtet, einfach damit die Schülerinnen, die Schüler alle die Möglichkeit haben, an diesen Ort zu gehen und sich auszutauschen und eben nicht alleine zu Hause zu sitzen. Und da war jetzt eben diese erneute Bombendrohung, glaube ich, nicht gerade förderlich, um diese Atmosphäre ja für die Menschen irgendwie erträglicher zu machen. An den anderen Schulen in Frankreich ist es so, dass der Unterricht heute erst um 10 Uhr begonnen hat, damit eben vor allem die Lehrer die Möglichkeit haben, nochmal innezuhalten, sich auszutauschen. Um 14 Uhr hat es jetzt eine Schweigeminute an allen weiterführenden Schulen gegeben. Also das heißt, man spürt es schon sehr, sehr deutlich. Lehrerinnen und Lehrer verspüren natürlich eine sehr, sehr große Angst. Also ein Satz, den man in den letzten Tagen in Frankreich oft gehört hat, ist On est tué parce qu'on est prof. Also wir werden umgebracht, weil wir Lehrer sind. Und das ist natürlich ein Gefühl, mit dem es sich sehr, sehr schwer leben lässt, weil sie eben sagen, wir sind hierzu da, um die Bürgerinnen und Bürger von morgen zu bilden. Und das ist kein Job, für den man umgebracht werden möchte. Und natürlich heißt es jetzt von Seiten der Politik, wir werden alles tun, um die Sicherheit an den Schulen zu erhöhen, wobei immer noch nicht klar ist, wie genau das aussehen soll.
Stichwort Sicherheit. Was ist denn mit der Situation außerhalb der Schulen? Was ist mit der generellen Sicherheitslage in Frankreich nach dieser Tat und auch nach diesen Bombendrohungen?
Nach diesen Bombendrohungen, wir müssen jetzt natürlich noch abwarten, ob es konkret jetzt als Reaktion darauf noch weitere Sicherheitsverschärfungen gibt. Aber nach dieser Attacke in Arras am Freitag hatte die französische Regierung dann Freitagabend die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Es gibt in Frankreich einen Sicherheitsplan, der heißt Vigipirate. Und da gilt jetzt eben die sogenannte Urgence Attentat. Das ist die höchste Sicherheitsstufe, was aber in erster Linie bedeutet, dass eben mehr Soldatinnen und Soldaten mobilisiert werden können, um öffentliche Einrichtungen in Frankreich zu schützen. Natürlich muss man das Ganze auch verstehen vor dem Hintergrund der Gewalt, der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten, wo eben französische Sicherheitsbehörden und übrigens auch viele Bürgerinnen und Bürger, auch Menschen jüdischen Glaubens und aber auch Musliminnen und Muslime große Angst haben, dass dieser Konflikt sozusagen nach Frankreich importiert wird. Und all das führt jetzt natürlich im Zusammenspiel dazu, dass die Sicherheitslage von den französischen Behörden und ich denke auch von vielen Menschen hier als extrem angespannt angesehen wird. Paradoxerweise, ich bin Samstag und auch gestern durch Paris gelaufen, die Terrassen sind voll. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass die Menschen sozusagen ihr Leben anhalten und auch nicht mehr vor die Tür gehen. Also das ist, glaube ich, was, dass Frankreich in vielen Jahren sehr, sehr schmerzhafter und sehr traumatischer Erfahrungen eben mit Terroranschlägen mitgenommen hat, ne? Dass man auf der einen Seite damit lebt und aber auf der anderen Seite sich das Leben davon sozusagen nicht verbieten lässt.
Und kann man das so sagen, die französischen Sicherheitsbehörden, die französischen Politiker gehen davon aus, dass diese aktuelle angespannte Sicherheitslage, nenne ich es mal so, konkret im Zusammenhang steht mit dem Terror der Hamas und auch mit der angekündigten Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen, also generell mit diesen Spannungen im Nahen Osten, die wir gerade erleben?
Also diese Frage stand natürlich sehr, sehr schnell im Raum und Innenminister Gérald Darmanin hatte Freitagabend auch direkt, also nach diesem Attentat in Arras, in einem Fernsehinterview gesagt, dass es wahrscheinlich einen Zusammenhang mit diesen Ereignissen gibt. Also das sehr, sehr forsch und auch sehr schnell eben nach dieser Attacke von Arras dann öffentlich auch gesagt. Allerdings musste er am Samstag direkt zurückrudern mit dieser Aussage, weil es sich eben noch nicht rausgestellt hat im Zuge der Ermittlungen, ob es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt. Das heißt, man weiß es im Moment einfach noch nicht. Aber ich habe es ja gerade schon erwähnt, wenn man sich auch in der jüdischen Gemeinde, aber auch bei Musliminnen und Muslimen in Frankreich umhört, dann haben die tatsächlich große Angst, dass sich eben dieser Konflikt tatsächlich zumindest in Teilen auch auf französischem Boden abspielen würde oder könnte. Und die Menschen hier versuchen einfach nur in Frieden zusammenzuleben, was sie in vielen Orten in Frankreich tatsächlich tun. Und das ruft natürlich bei denen auch jetzt eine sehr, sehr große Angst hervor, klar. Also man kann das tatsächlich nicht voneinander trennen, auch wenn der konkrete und der direkte kausale Zusammenhang bisher durch die Ermittlungen nicht bestätigt ist.
Caroline, wir reden über dieses Thema eben wegen dieses Attentats an einer Schule in Arras am vergangenen Freitag. Du hast es gesagt, Es gibt da zumindest ersten Erkenntnissen nach einen islamistischen Hintergrund bei dem Täter. Das lenkt direkt zu der Frage, wie groß ist das Problem mit dem Islamismus an französischen Schulen?
Das ist eine super berechtigte Frage, aber ich glaube eine, mit der man sehr vorsichtig umgehen muss, weil es eben Ansichten von unterschiedlichen Seiten gibt, die natürlich alle ihre Berechtigungen haben, die man aber, glaube ich, auseinanderhalten muss. Also Fakt ist, dass schon viele Lehrkräfte Angst davor haben, bestimmte Themen anzusprechen, eben aus Angst vor einer möglichen Reaktion der Familien. Also es ist jetzt natürlich ein bisschen ein anderes Thema, aber wir hatten ja Ende August, Anfang September erst diese Debatte um das Verbot der Abayas, also dieser langen traditionellen Gewänder, die jetzt im Namen der Laizität an den französischen Schulen verboten sind. Und da kam eben schnell die Frage auf, ob die Abaya ein religiöses Kleidungsstück ist und eben deswegen unter dieses Gesetz, das es ja in Frankreich gibt, dass man an Schulen keine deutlich sichtbaren religiösen Zeichen tragen darf, ob die Abaya da drunter fällt. Nach diesem Verbot, einfach um mal ein paar Zahlen zu nennen, waren rund 300 Mädchen von insgesamt rund 12 Millionen Schülern in Frankreich mit der Abaya in die Schule gekommen und knapp 70 haben sich geweigert, die abzunehmen. Das heißt, das Islamismusproblem an französischen Schulen würde ich als solches nicht überbewerten. Ich glaube nicht, dass die französischen Klassenzimmer voll von Islamisten sind. Ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, dass es Einzeltäter sind, die, auch wenn die französischen Behörden sie durchaus auf dem Schirm haben, einfach zuschlagen, ohne dass irgendjemand eine Ahnung hat, was passieren kann. Und ich glaube, genau das ist es, was eben bei vielen jetzt berechtigterweise dieses sehr mulmige Gefühl, diese Angst hervorruft.
Und was ist deine Erwartung? Was wird da in den kommenden Tagen und Wochen passieren? Wird man dieses Gefühl oder auch diese Gefahr in den Griff bekommen?
Also ich glaube, die französische Regierung muss zwei Dinge gleichzeitig leisten. Und ich denke, dass es nicht einfach ist, die zusammenzubringen. Sie muss erstens den Überlebenden von solchen Terrorattacken natürlich das Gefühl geben, dass sie nicht alleine gelassen sind, dass die französische Regierung ihre Angst ernst nimmt und dass sie irgendwie versucht, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sicher sind. Aber ich glaube, was eben solche Attacken wie die von Arras zeigen, ist, dass es diese hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, selbst bei Menschen, die man durchaus als radikalisierte Gefährder auf dem Schirm hat. Und gleichzeitig müssen wir in Frankreich oder muss die französische Regierung, glaube ich, aufpassen, dass diese berechtigte Angst nicht politisch instrumentalisiert wird, um Stimmungen gegen Migrantinnen und Migranten zu machen. Und man merkt in der politischen Debatte schon, dass genau jetzt die Gefahr besteht, dass das passiert. Also wir werden ab Anfang November die Debatte im französischen Parlament über das neue Immigrationsgesetz haben. Und vor allem die konservativen Les Républicains haben da schon lange bevor das jetzt alles passiert ist, mit Hardliner-Forderungen diesen Diskurs immer weiter nach rechts geschoben. Und ich fürchte tatsächlich, dass das die Debatte auch jetzt gerade um das Immigrationsgesetz in Frankreich prägen wird und dass die natürlich jetzt nochmal anders aussieht nach all dem, was wir in den vergangenen Tagen in Frankreich erlebt haben.
Die ARD-Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller. Caroline, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich bin seit vielen Jahren Politiker und ich bin Sportler. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben sie von der Macht abgesetzt.
So klingen Wahlsieger, auch wenn sie mit ihrer eigenen Partei möglicherweise nicht die meisten Stimmen geholt haben. Das war Donald Tusk gestern Abend in Warschau nach den ersten Auszählungen bei der Parlamentswahl. Wir haben uns schon in unserer letzten Episode hier bei der Tag am vergangenen Freitag intensiv mit dem Wahlkampf und mit den unterschiedlichen Parteien in Polen beschäftigt. Jetzt hat dort tatsächlich das Dreiparteienbündnis um Donald Tusk, den Oppositionsführer, gewonnen. So sieht es zumindest nach den aktuell vorliegenden Zahlen aus. Ich habe mir das vorhin von Peter Sawicki in Warschau erklären lassen. Hallo Peter.
Hi Tobias.
Peter, kannst du uns einmal kurz das Wahlergebnis zusammenfassen?
Auf das endgültige Ergebnis müssen wir noch warten. Das dürfte morgen Mittag erst bekannt gegeben werden. Momentan orientiert man sich offiziell an der sogenannten Spätprognose von heute früh 8 Uhr. Und die zeichnet ein relativ klares Bild, und zwar, dass Peace zwar als stärkste Kraft ins Ziel gekommen ist, mit etwas mehr als 36% Zustimmung, das aber bei weitem nicht für eine Parlamentsmehrheit ausreicht, auch nicht mit einem möglichen Koalitionspartner der rechtsextremen Confederatia. Das heißt also, Peace ist laut dieser Spätprognose ohne Machtoption. 231 Sitze sind im polnischen Unterhaus Sejm für eine absolute Mehrheit notwendig. Und derzeit käme die liberal-demokratische Opposition, das ist die Bürgerkoalition von Donald Tusk, die Linke und der rechtsliberale Dritte Weg, die kämen zusammen auf 248 Sitze zum jetzigen Stand. Aber gleichzeitig findet auch noch die offizielle Auszählung durch die Wahlkommission statt. Und Peace hofft für den Moment noch auf ein besseres Endergebnis, um dann möglicherweise in Gesprächen mit verschiedenen Parteien sich doch noch irgendwie an der Macht halten zu können. Wie gesagt, wir werden, um ganz sicher zu gehen, noch bis morgen abwarten müssen.
Es soll ja eine sehr hohe Wahlbeteiligung gegeben haben. 73%, das ist die Zahl, die ich mir hier notiert habe. Das wäre der beste Wert seit Jahrzehnten. War das auch ein Zeichen dafür, dass so ein Machtwechsel in Polen unbedingt gewollt ist?
Aus meiner Sicht ja. Peace argumentiert zwar, man habe zum dritten Mal in Folge die Wahl gewonnen, habe einen deutlichen Vorsprung möglicherweise auf den Zweitplatzierten, und das sei ein starkes Mandat der Bevölkerung. Das stimmt zwar, das kann man so sehen, aber aus meiner Sicht muss man die Opposition tatsächlich, diese drei Parteien bzw. Bündnisse, Bürgerkoalition, Linke und Dritter Weg, als einen Block gegenüber Peace sehen. Und es deutet sich eben an, dass diese drei Parteien deutlich mehr Zustimmung haben werden als Peace. Und es gibt da verschiedene Hinweise darauf, dass es diesen Wechselwillen in der Bevölkerung gegeben hat. Es sind sehr viele Nichtwähler und auch junge Menschen übrigens mobilisiert worden, und die haben in überwiegendem Maße die Opposition gewählt. Und das ist aus meiner Sicht ein Beleg dafür, dass viele Menschen, auf gut Deutsch gesagt, die Nase voll von der Peace-Regierung hatten, wegen der Politisierung der Justiz, wegen des strikten Abtreibungsrechts, wegen der Polarisierung in der Gesellschaft, dieser Aggressivität von Seiten der Regierung. Aus meiner Sicht gibt es da also einen deutlichen Willen nach einem Wandel in Polen.
Gut, und wenn sich jetzt diese Zahlen tatsächlich erhärten, wenn die so bleiben, wenn dann sozusagen dieser Machtwechsel feststeht, wie lange dauert es dann tatsächlich, bis die neue Regierung ins Amt kommt?
Also formal sind da relativ klare Grenzen gesetzt. Wir warten ja auf das offizielle Endergebnis. Das wird morgen bekannt gegeben werden. Und dann muss der Präsident innerhalb eines Monats die konstituierende Sitzung im Parlament einberufen. Spätestens dann müsste ein Kandidat, eine Kandidatin für den Regierungschefposten benannt werden, und innerhalb von 14 Tagen müsste diese Person dann in der Lage sein, eine Regierung auf die Beine zu stellen, die dann vom Parlament bestätigt werden müsste. Man weiß aber zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht, auch anhand des noch unklaren Endergebnisses, ob sich der Präsident Andrzej Duda dazu entschließt, zum Beispiel Peace als stärkster Kraft traditionell möglicherweise den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen, was aber im Gegensatz zu dem steht, was die Opposition sagt. Die verweist eben auf diese gemeinsame Mehrheit gegenüber Peace, dieses starke Wählermandat, und sie appelliert an ihn, sich mit der Opposition vor allem erstmal zu konsultieren. Und Duda selber, der hat sich noch nicht eindeutig geäußert. Er hat vor wenigen Minuten gesagt, er möchte erstmal das Endergebnis abwarten, so sinngemäß. Aber so oder so, es könnte noch einige Wochen dauern, sagen wir mal so, bis eine Regierung wirklich steht.
Und wenn wir uns dieses Dreierbündnis um den Oppositionsführer, um Donald Tusk, einmal genauer ansehen, wie gut passen diese drei Parteien denn eigentlich zusammen? Hier in Deutschland haben wir ja gerade inzwischen einige Erfahrungen gemacht mit so einer Dreierkoalition in der Regierung.
Ja, in gewisser Hinsicht ist das auch keine Liebesheirat, die da potenziell bevorsteht, aber aus Sicht vieler Menschen in Polen, auch aus Sicht dieser drei Parteien, eine politische Notwendigkeit. Sie haben auf jeden Fall das gemeinsame Ziel gehabt, Peace von der Macht zu entfernen, was möglicherweise gelungen ist zum jetzigen Stand. Aber es hat auch gedauert, bis am Ende überhaupt dieser Eindruck im Wahlkampf entstanden ist, dass da wirklich weitgehend eine Einheit sich gefunden hatte. Es gab eine lange Diskussion über eine mögliche gemeinsame Wahlliste aller drei Oppositionsparteien nach dem Vorbild von Ungarn. Und das Pro-Argument war, dass gemäß dem polnischen Wahlsystem und der Umrechnung in Parlamentssitze der Wahlsieger überproportional viele Sitze bekommt. Das heißt, für die Opposition wäre es mathematisch sinnvoll gewesen. Das Gegenargument war, dass diese gemeinsame Wahlliste thematisch, weltanschaulich so breit aufgestellt wäre, dass sich da viele Wähler aus den verschiedenen Lagern nicht wiedergefunden hätten und dann möglicherweise gar nicht zur Wahl gegangen wären. Und auch ein wichtiger Hinweis, dass es viele Menschen gibt, auch außerhalb der PiS-Regierung, die sich nicht vorstellen können, Donald Tusk zu wählen. Der ist historisch aus verschiedenen Gründen, sagen wir mal, vorbelastet. Und deswegen hat man sich am Ende dazu entschlossen, mit diesen drei Blöcken anzutreten. Offenbar ist dieses Kalkül aufgegangen, wenngleich man sagen muss, bei vielen Themen wie Abtreibung und Sozialpolitik herrschen da durchaus unterschiedliche Auffassungen bei diesen Parteien. Also sie müssten sich da wirklich auch inhaltlich zusammenraufen.
Gut, Peter, dann lass uns mal noch auf die Inhalte schauen. Es heißt ja immer bei diesem Dreierbündnis rund um Donald Tusk, dass wenn dieses Bündnis tatsächlich die polnische Regierung stellt, dass Polens Regierung dann deutlich europafreundlicher wird, als wir das in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wie sicher können wir uns da sein bei so einem inhaltlichen Wechsel? Wird es tatsächlich dazu kommen?
Alle Parteien dieses demokratischen Oppositionsblocks haben dafür geworben, sich wieder stärker an Europa anzunähern. Und man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Rhetorik, der Umgangston auch, was das Auftreten angeht, bei vielen Themen ganz anders sein wird als bei Peace. Beim Thema Klimaschutz beispielsweise kann ich mir gut vorstellen, dass man da deutlich auf die Europäische Union zukommen wird. Beim Thema EU-Reformen kann ich mir das auch vorstellen. Bei der Ukraine wird man sich sicherlich wieder auch aktiver einbringen wollen. Gleichwohl, man wird eigene Interessen im Blick behalten müssen, auch den Wählerwillen hier, zum Beispiel das Thema Getreide aus der Ukraine. Da wird eine restriktive Politik hier befürwortet, wenngleich man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass diese Regierung einseitige rechtswidrige Schritte wie ein einseitiges Importverbot beschließen würde. Aber Donald Tusk beispielsweise hat sich auch für Atomenergie ausgesprochen, auch die Linke, auch zum Beispiel im Gegensatz zu Deutschland, wie wir wissen. Und beim Thema Migration, weil es diesen gesellschaftlichen Druck durchaus gibt, den politischen Druck von Seiten der bisherigen Peace-Regierung da, sagen wir mal, restriktiv vorzugehen, wird daran eine neue mögliche liberaldemokratische Regierung nicht vorbeikommen können. Donald Tusk hat zumindest dafür geworben, mit Frontex an der Grenze zu Belarus zum Beispiel zusammenzuarbeiten, also da auch so ein bisschen mehr sich an Europa, wenn man so will, an die Strukturen wieder anzunähern, aber er muss die bisherige Politik von Peace, die ja auf viel Zustimmung gestoßen hat, im Blick behalten. Und über all dem steht aber trotzdem die Frage, wie viele Reformen, zum Beispiel auch die Rücknahme der Justizreform, das ist ja auch ein großes Anliegen der Regierung. Erstens, wie viel sie da wirklich praktisch umsetzen kann, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, weil der Präsident Andrzej Duda auch Gesetze blockieren kann. Die müsste man dann erst mit einer großen Mehrheit wieder überstimmen können. Einerseits. Und unter diesen Umständen wird es auch eine spannende Frage sein, inwieweit und wie schnell die ja bisher eingefrorenen Gelder an Polen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, 35 Milliarden Euro an Warschau, ausbezahlt werden können. Die müssen eigentlich gekoppelt sein an eine Rücknahme der Justizreform. Und die muss ja tatsächlich erstmal praktisch umgesetzt werden. Das wird auch nicht allzu leicht.
Peter, du hast ja jetzt, glaube ich, gerade ein wichtiges Element noch genannt. Die Peace-Partei wird nach wie vor großen Einfluss haben, eben weil sie nach wie vor den polnischen Präsidenten, Präsident Duda, stellen.
Das ist so.
Und der Präsident hat da in Polen also deutlich mehr Einfluss als etwa der deutsche Bundespräsident.
Genau, der Präsident hat ein Vetorecht. Er kann jegliches Gesetz blockieren, er muss es nicht unterzeichnen und der Haken an dieser Sache ist, dass dieses Veto mit einer 60% Mehrheit nur überstimmt werden kann. Das sind mindestens 276 Parlamentssitze, Parlamentsstimmen. Das heißt also, die jetzige Opposition, wenn sie an die Regierung kommt, sie müsste da im rechten, rechtsextremen Lager möglicherweise Verbündete suchen, um ein Veto des Präsidenten rückgängig zu machen. Oder sie müsste sich eben von vornherein mit dem Präsidenten auf ein politisches Projekt einigen. Das heißt also Zugeständnisse machen. Das ist also auch eine Herausforderung, die vor einer neuen möglichen polnischen Regierung steht.
Gut, Peter, dann würde ich zum Schluss gerne noch schauen auf das polnisch-deutsche Verhältnis. Da haben wir ja im Wahlkampf viel drüber gehört, dass gerade das Deutschlandbild der Polen doch etwas in Schräglage geraten ist, dass es da viele deutschlandfeindliche Töne gegeben hat. Wie ist dein Eindruck, wenn diese neue Regierung, dieses Bündnis tatsächlich an die Macht kommen sollte, wird sich das polnisch-deutsche Verhältnis dann bessern?
Von polnischer Seite aus mit Sicherheit, wenngleich auch hier vorweg gesagt werden sollte, das Thema Reparationen, das wird auch allein dadurch, dass PiS als Oppositionspartei ja auch versuchen wird, auf sich aufmerksam zu machen. Die werden ja mit allem, was sie haben, versuchen, eine liberale Regierung vor sich herzutreiben, und sie würden auch immer wieder an das Reparationsthema erinnern. Das heißt, die jetzige polnische Regierung wird sich über kurz oder lang auch damit befassen müssen. Im Übrigen ist diese Parlamentsabstimmung vor ungefähr einem Jahr von einer großen Mehrheit im Parlament getragen worden, dass es Reparationen generell bzw. eine Art Wiedergutmachung von Seiten Deutschland geben soll. Da hat sich die Opposition natürlich auch innenpolitisch orientiert. Umgekehrt hängt das also auch von Deutschland ab, wie man da zu einer Lösung kommen möchte. Es gibt ja verschiedene Vorschläge, wie man das Reparationsthema vielleicht konstruktiv angehen könnte, zum Beispiel mit einem deutsch-polnischen Zukunftsfonds. Solche Vorschläge gibt es ja schon länger. Da wird es also Bewegung von deutscher Seite auch ausgeben müssen, im beidseitigen Interesse. Auch bei Themen wie Ukraine und bei vielen anderen Bereichen sollte Deutschland auch aus meiner Sicht aktiv auf eine mögliche Regierung unter Donald Tusk zugehen, um eben da eine beidseitige Stabilität zu gewährleisten, innereuropäische Stabilität, und um einer möglicherweise sehr aggressiven Peace-Opposition da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, das deutsch-polnische Verhältnis würde sich allein schon durch die Tatsache, dass Peace nicht mehr an der Regierung ist, allein dadurch schon deutlich verbessern.
Peter, vielen Dank.
Danke.
Die angespannte Lage in Frankreich und Polen nach den Parlamentswahlen. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 16. Oktober 2023. Und heute Morgen in unserer 9 Uhr Besprechung, da gab es so einiges hin und her bei der Frage, ob die Lage in Israel jetzt gerade nicht eigentlich jeden Tag irgendwie hier in unserem Podcast thematisiert werden sollte. Jeden Tag also. Ein Gespräch mit unseren Korrespondenten im Nahen Osten, mit unseren Expertinnen und Experten. Es gab da so einige Pros und Cons. Wir im heutigen Team haben uns dann, haben wir gerade gehört, dagegen entschieden. Aber ich bin mir sicher, oder besser, ich befürchte, es gibt in den kommenden Tagen noch genügend Anlässe für diese Gespräche. Im Team heute waren auf jeden Fall Maria Grunwald und Tobias Armbruster. Feedback aller Art lesen wir immer gern als E-Mail an der Tag @deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.